Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, das, was wir gerade gesungen haben, ist unser Herzensanliegen. Dass du uns leitest, dass du unser Denken lenkst, dass wir erkennen, was richtig und gut ist. Wir danken dir für dein Wort, wo du uns gegeben hast, die Bibel, worin wir deinen Willen erfahren können, worin wir erfahren können, was gut und richtig für unser Leben ist. Und wir bitten dich jetzt für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest. Nimm du all das weg, was uns hindern möchte, auf dein Wort zu hören. Und hilf du uns, nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. Amen. In der Predigt heute betrachten wir miteinander 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Es geht darin um die Auferstehung von den Toten und die Wiederkunft von Jesus Christus. In der Gemeinde in Thessalonich, da war das ja so, dass Paulus die Gemeinde zusammen mit dem Silas und dem Timotheus gegründet hat und dann kam eine Verfolgungssituation auf. Kurz nach der Gründung. Das heißt, Paulus und sein Team, die konnten die Gemeinde gar nicht so tief lehren, wie sie eigentlich gerne gewollt hätten. Verschiedene Fragen blieben offen und zu diesen Fragen gehörte offensichtlich auch die Frage, was passiert, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, kann er dann die Wiederkunft Jesu etwa nicht miterleben? Paulus nimmt nun im Brief an die Thessalonicher Stellung dazu und schreibt ab Vers 13 aus dem 4. Kapitel: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist gewiss. Und das ist ein riesengroßes Vorrecht. Besonders in Zeiten, wo so vieles ungewiss ist. Wir müssen mit vielen Ungewissheiten leben. Man weiß nicht, wie es mit dem Klima weitergeht. Man weiß nicht, was für Krankheiten kommen auf uns alles noch zu. Und die weltpolitische Situation, da gibt es auch einige Ungewissheiten. Ganz aktuell wegen dem Atomkraftwerk in der Ukraine, wo man nicht weiß, wird es da eine Kernschmelze geben oder nicht, weil der Diesel vielleicht ausgeht für die Notfallgeneratoren. Es gibt viele Ungewissheiten. Umso dankbarer dürfen doch wir als Gläubige, die wir auf das Wort Gottes uns gründen können, sein, dass wir das unfehlbare Wort Gottes haben. Es gibt uns zwar nicht Antworten auf alle Fragen, die uns interessieren, leider, aber es gibt uns Antworten auf die für uns wichtigen und zentralen Fragen. Und zu diesen Fragen gehört auch, was kommt nach dem Tod? Paulus schreibt hier im Brief an die Thessalonicher, dass die im Glauben an Jesus Verstorbenen bei der Wiederkunft von Jesus Christus von den Toten auferstehen werden. Wie nun, kann man sich fragen. Ich habe immer gedacht, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, ist er direkt bei Jesus. Ist er doch nicht direkt bei Jesus? Muss er erst warten, bis Jesus wiederkommt und dann steht man von den Toten auf und dann erst ist man bei Jesus? Nein, es ist tatsächlich so, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, ist er mit seinem inneren Menschen direkt bei Jesus. Der Mensch, wie er von Gott geschaffen ist, besteht ja aus Seele, Geist und der Leib. Und Seele und Geist, das ist der innere Mensch. Mit dem inneren Menschen ist der gläubige Mensch, wenn er stirbt, direkt bei Jesus. Aber der äußere Leib, der wird in die Erde gegeben, der verrottet und der stirbt ab. Und bei der Totenauferstehung bekommt man dann einen neuen Leib. Das ist ganz deutlich von der Heiligen Schrift her, weil Jesus hat ja bei seiner Kreuzigung zu dem Verbrecher, der Buße getan hat, der gesagt hat, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Zudem hat ja Jesus gesagt, noch am heutigen Tag wirst du bei mir im Paradiese sein. Und Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 23, dass er am liebsten sogleich schon jetzt aus dem Leben scheiden würde, sterben würde. Mit welchem Ziel? Um bei Christus zu sein. Aber dann schreibt er, aber weil es für euch besser ist, muss ich halt noch ein bisschen leben. So kann ich nämlich noch Frucht bringen. Deshalb lebe ich noch. Was passiert also bei der Totenauferstehung, wenn Jesus wiederkommt? Da kommt Jesus mit seinen Engeln und nun werden die verstorbenen Gläubigen, die ja schon bei Jesus sind, die bekommen dann einen neuen Leib. Das heißt, das ist die Totenauferstehung, wo die verstorbenen Gläubigen, die bei Jesus sind, wieder voll hergestellt werden mit einem neuen Leib. Und dieser Leib, dieser neue Leib, wird ein unvergänglicher, ein unverweslicher Leib sein, ein Herrlichkeitsleib sein. Wir können dazu verschiedene Bibelstellen nachlesen, 1. Korinther 15 ab Vers 35 oder 2. Korinther 5 ab Vers 1 oder 1. Korinther 3 Vers 13. Da wird das so deutlich, dass wir dann einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen. Mit anderen Worten bedeutet das, zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft von Jesus wird für uns Gläubige die Vergänglichkeit aufgehoben sein. Die Vergänglichkeit, die lastet ja auf der ganzen Schöpfung, und dazu gehört auch unser Körper, über der ganzen Welt. Und dieser Fluch von der Vergänglichkeit wird zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesus für uns Gläubige aufgehoben sein. Die verstorbenen Gläubigen bekommen einen Herrlichkeitsleib, einen unverweslichen Leib, und wir, die wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, wir bekommen auch einen Herrlichkeitsleib. Wir werden dann einfach wie überkleidet mit einem neuen Leib. Unser alter, vergänglicher Leib wird wie überkleidet. Und das ist eine wunderbare Zukunft. Die Vergänglichkeit wird für uns Gläubige vollständig aufgehoben sein, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung, die wir haben, die hilft uns, ganz anders mit Tod und Trauer umzugehen. Wenn wir eine Liebensglaubensbruder oder eine Liebensglaubensschwester haben, vielleicht auch einen Verwandten, wo an Jesus glaubt und er stirbt, da dürfen wir wissen, er ist bei Jesus. Der Abschied, den wir nehmen müssen, ist nicht für immer, sondern der ist zeitlich beschränkt. In der Ewigkeit werden wir miteinander vereint sein. Also dieser Verlust ist nur ein Verlust, wo zeitlich begrenzt ist. Und generell hilft uns die Hoffnung auf die Auferstehung, ganz anders mit dem Thema Verlust umzugehen. Nicht immer ist es ja so, dass man gerade in einer Situation ist, wo man liebe Verwandte verloren hat oder Bekannten, wo an Jesus geglaubt hat. Aber wir erleben mal verschiedene andere Verluste in unserem Leben. Den Verlust von der Gesundheit oder Verlust von Finanzen, Verlust von Arbeit. Zurzeit haben wir hier wunderbare politische Verhältnisse. Wir leben in einem Land, wo Frieden herrscht, wo Glaubensfreiheit herrscht. Aber das kann sich auch ändern. Verlust von den politischen Verhältnissen. Und wenn wir von solchen Verlusten heimgesucht werden, müssen wir als Gläubige daran nicht verzweifeln. Weil wir eins wissen, das alles ist ja zeitlich beschränkt. Das ist vorübergehend. Auf uns wartet eine wunderbare Zukunft. Die momentane Situation kann schwer sein, die kann schwerer werden, aber auf uns wartet eine wunderbare Zukunft. Wir gehen keiner Katastrophe entgegen, sondern wir gehen Jesus entgegen, der wiederkommt. Wir gehen Richtung himmlische Herrlichkeit, wir gehen Richtung himmlische Heimat. Und das ist uns Hoffnung. Wunderbar. Und das ist mein großer Wunsch für uns, dass wir als Gläubige hier in dieser Welt nicht angstgetrieben leben. Ich kann hier einen Verlust erleiden und da einen Verlust verleiden und dann sind wir irgendwie hoffnungslos und depressiv, sondern dass wir hoffnungsgetrieben unser Leben führen. Denn wir haben eine lebendige Hoffnung. Und mir ist es ein Anliegen, dass das auch in unserem Leben sichtbar wird. Jesus kommt wieder. Zu dem Zeitpunkt findet die Auferstehung von den Toten statt, zumindest von den gläubigen Toten. Die Ungläubigen verstorben, auf die wartet ein bisschen später, erst nach dem tausendjährigen Reich der Auferstehung. Und zwar wird es dann die Auferstehung zum ewigen Gericht sein. Das gibt es auch, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Sondern wir haben gelesen, dass dann die lebenden Gläubigen auferstehen werden und die verstorbenen Gläubigen, die werden dann auferstehen und die lebenden Gläubigen, die werden dann einen neuen Leib bekommen. Was bedeutet das? Die verstorbenen Gläubigen und die lebenden Gläubigen, die werden zusammen plötzlich vereint werden zu Jesus Christus. Da passiert dann etwas Wunderbares. Da passiert nämlich die vollständige Vereinigung der gesamten Gemeinde Jesu, wo auf der ganzen Welt verstreut leben und wo über all die Jahrhunderte und Tausende von Jahren, wo es Gläubige gibt, da werden alle miteinander versammelt werden. Eine komplette, vollkommene Einheit wird dann stattfinden. Nicht nur der Fluch der Vergänglichkeit wird aufgehoben, sondern auch die vollständige Einheit der Gemeinde Gottes wird hergestellt werden. Und das ist etwas, wo genial ist. Und das ist etwas, was wir uns momentan überhaupt nicht so recht vorstellen können. Wir müssen uns vorstellen, da werden russische Gläubige und ukrainische Gläubige miteinander vereint sein. Vollkommen vereint sein. Da werden Gläubige vereint sein von total unterschiedlichen Denominationen. Da wird es katholische Gläubige geben, da wird es reformierte Gläubige geben, da wird es ABler geben, da wird es FEGler geben, da gibt es Charismatiker, da gibt es Pfingstler und so weiter. Entscheidend wird was sein? Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, weil Jesus als seinen Erlöser kennt und als seinen Herrn kennt. Das wird dann entscheidend sein. Also für uns heute ist diese Einheit kaum vorstellbar. Wenn wir vor Augen haben, wie herausfordernd das ist, Einheit in ein und derselben Gemeinde zu haben. Wenn wir vor Augen haben, wie herausfordernd das ist, Einheit in ein und demselben Gemeindeverband zu haben. Wie herausfordernd das ist, oder man kann auch sagen, unmöglich das ist, Einheit zu haben in ein und demselben Land. Wir sehen, wie unmöglich das für uns heute vorstellbar ist, wenn man vor Augen hat, über was für Banalitäten man sich in gläubigen Kreisen streiten kann. Und mal Banalitäten fast schon zum Zeichen von der Rechtgläubigkeit macht. Und das ist eigentlich hochtraurig. Das ist eigentlich hochtraurig. Zumal wir ja dem Tag von der Wiederkunft Jesu immer näher entgegengehen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie sollen wir nun uns aufgrund von dem verhalten? Aufgrund von dem, dass der Tag der Wiederkunft Jesu täglich näher rückt, sollen wir uns deshalb als Gläubige dafür einsetzen, auf Biegen und Brechen die Ökumene von allen Gläubigen voranzutreiben, mit allen Kirchen, mit allen Freikirchen, auf jeden Fall Einheit um jeden Preis, das vorantreiben? Ich denke, nein, das wäre der falsche Weg. Ich bin der festen Überzeugung, das würde mehr Probleme schaffen, als es lösen würde. Denn vor lauter Kompromissen könnten wir letztendlich kein Profil mehr haben. Vor lauter Kompromissen würden wir in einer Profillosigkeit der Gemeinden enden. Aber ich denke, eins ist wichtig, dass wir aufgrund von dem handeln. Nämlich, dass wir ein verurteilendes Denken über andere Gläubige ablegen. Dass wir vor Augen haben, entscheidend, dass ein Mensch gerettet ist, ist seine Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Dass er ihn als Erlöser kennt, dass er die Vergebung der Sünden, die Jesus ja für uns am Kreuz von Golgatha erworben hat, dass er dieses Geschenk angenommen hat und dass er Jesus als seinen Herrn kennt, dass er sein eigenes Ich gekreuzigt hat und sagen kann, Herr Jesus, du sollst der Herr über meinem Leben sein. Diese zwei Elemente, die sind entscheidend, dass man zu Jesus Christus gehört, dass man bei der Wiederkunft Jesus zu dieser vereinten Schar dazu gehört. Gehörst du dazu? Ich hoffe es, und wenn nicht, dann bitte ich dich, dass du das als Geschenk annimmst, die Vergebung deiner Sünden, und sagst, Herr Jesus, du sollst der Herr über mein Leben sein, regier du über mich. Und wenn Jesus im Zentrum ist bei uns, da können wir einander annehmen. Vielleicht hat man es mal trotzdem in unterschiedlichen Gemeinden. Aber wir müssen nicht verurteilend über unsere Glaubensgeschwister denken, sondern wir können nach Römer 15, Vers 7 leben, wo es heißt, nehmt einander an, so wie auch Christus euch angenommen hat. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig, wie wir uns verhalten im Hinblick auf die Wiederkunft von Jesus, wo er immer näher rückt. Nämlich in Offenbarung 19, da wird die Vereinigung der gesamten Gemeinde Jesu mit Jesus beschrieben als die Hochzeit des Lammes. Jesus ist das Lamm und er wird vereinigt mit seiner Braut, mit der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang von Offenbarung 19 heißt es, dass die Braut sich bereitet hat. Das heißt, sie hat sich auf den Tag vorbereitet. Also meine Hochzeit, die ist schon ungefähr 18 Jahre her, aber meine Frau, die hat sich da vorbereitet, die hat sich hübsch gemacht, die ist extra zum Friseur gegangen und so. Also die Braut, die hat sich bereitet und dann hat sie noch so ein weißes Kleid angezogen. Das war nicht irgendwie davor noch durch den Schlamm gezogen worden oder so, sondern das war wirklich schön weiß, sogar mit Perlen bestückt und so. Und das war wunderschön. Und genau so sollte es ja auch sein. Übrigens, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. hier wird eben das Bild von der Braut gebraucht. Jesus ist ja so oder so rein. Und wir sollen ja uns auch vorbereiten auf den Tag der Vereinigung mit Jesus. Was bedeutet das, dass wir uns darauf vorbereiten? Das heißt zunächst einmal, dass wir in bereinigten Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen leben. Das ist mir wichtig, dass wo wir Dinge haben, wo wir merken, ich bin schuldig geworden an Gott oder an meinen Mitmenschen, dass wir hingehen und sagen, es tut mir leid, dass wir in bereinigten Situationen zu unseren Mitmenschen leben. Nicht immer ist Frieden möglich, denn es steht ja auch, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Aber was wir machen können ist, wo wir schuldig geworden sind, dass wir sagen, es tut mir leid. Auch wenn der andere angefangen hat, können wir sagen, es tut mir leid, wo wir schuldig geworden sind. Und noch etwas ist wichtig, uns vorbereiten auf den Tag von der Wiederkunft Jesu. Nämlich, dass wir das auch, dass wir unseren Alltag in der Ausrichtung auf Jesus Christus leben. Dass wir Hörer und Täter des Wortes Gottes sind. Dass wir nicht sagen, ach, Jesus kommt ja schon noch lang nicht, da muss erst das und das noch passieren und dann ist man irgendwie berechnend und sagt, nee, sondern dass wir ausgerichtet auf Jesus unser Leben führen. Wir wollen uns fragen, was ehrt Jesus in meinem Alltag, wenn man so am Schaffen ist, in der Arbeit, wenn man zu Hause im Familienalltag ist, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen blöd tun oder so, das passiert leider ab und zu, oder wenn der Ehepartner dies oder jenes gesagt hat und dann wird man am liebsten eingeschnappt reagieren. Wir wollen nicht fragen, wie komme ich jetzt zu meinem Zug, sondern wir wollen uns immer die Frage stellen, was ehrt Jesus? Das bedeutet sich vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Wir wollen sein wie eine geschmückte Braut, als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Nicht jemand, der hier und da noch so einen Schlammfleck auf seinem Kleid hat, sondern wir wollen bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Das ist ein Festtag, wenn Jesus wiederkommt. Wunderbares Fest erwartet uns. In meinen Kinder- und Teenagerjahren, da war der Gedanke an die Wiederkunft Jesu oftmals nicht so verbunden mit Freude. Jawohl, das Hochzeitsfest steht bevor, Vereinigung mit Jesus, sondern das war immer ein bisschen mit Angst verbunden. Ich habe immer gedacht, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Ich habe mich ja hier und da ab und zu mit meinem Bruder gestritten und zwar, ja, und dann gab es das ein oder andere Mal so eine Angstsituation. Was passiert, wenn ich jetzt einschlafe und dann wache ich morgen auf und meine Eltern sind weg, entrückt zu Jesus hin, meine Geschwister und ich bin ganz allein. Es gab so manche Situationen, wo das so war. Mir ist ein Anliegen, dass wir voll Freude auf die Wiederkunft von Jesus warten. Dass das nicht Angst in uns auslöst, sondern Vorfreude. Und wenn wir jetzt vielleicht in Situationen drin sind, wo wir merken, es gibt in meinem Leben hier oder da einen Bereich, wo Dinge nicht in Ordnung sind, da wollen wir das nicht unter den Teppich kehren, sondern wir wollen das bereinigen. Wenn da so ein brauner Fleck auf dem Kleid ist, schnell waschen, indem wir vors Kreuz gehen, Jesus unsere Sünden bekennen, wo wir vor jemand anderem schuldig geworden sind, dass wir hingehen und sagen, du, es tut mir leid. Und so können wir voll Freude und in Reinheit Jesus wieder begegnen, wenn er wiederkommt. Und das Schöne ist, um rein vor Gott zu sein, braucht es nicht mega viel Anstrengung unsererseits, sondern um rein vor Gott zu sein, dafür hat Jesus alles getan. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Vor unserer Bekehrung, für die Sünden, die wir vor unserer Bekehrung gemacht haben, aber auch für all das, wo wir falsch gemacht haben, nach unserer Bekehrung. So sehr hat Gott uns geliebt, dass Jesus für uns gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Zu ihm dürfen wir kommen. All das, was uns vor Gott verunreinigt, dürfen wir ablegen. Er ist mit unserer Schuld fertig geworden. Wir müssen nicht mit unserer eigenen Schuld fertig werden. Dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. Er selbst reinigt uns, sodass wir nicht mehr mit einem belasteten Gewissen unser Leben führen müssen, sondern mit Freude und mit Dankbarkeit dürfen wir so Jesus wieder erwarten. Auf Jesu Wiederkunft bereit zu sein, bedeutet, in der Umkehr zu Jesus zu leben. Und jetzt, wenn man sich mit der Wiederkunft von Jesus beschäftigt, da löst das bei dem ein oder anderen gerade so eine Kampfeslaune aus, weil man muss ja den anderen Gläubigen noch überzeugen, wann der genaue Zeitpunkt ist von der Wiederkunft von Jesus. Also da muss man diskutieren und dem anderen sagen, und ich habe recht, weil Jesus kommt da wieder und nicht da, so wie du denkst. Ja, es ist wichtig, dass wir uns mit der Thematik von der Wiederkunft von Jesus auseinandersetzen. Und es ist wichtig, dass wir uns in das Wort Gottes hinein vertiefen und auch uns mit den Umständen der Wiederkunft von Jesus auseinandersetzen. Und jetzt gibt es eben die Diskussion, wann genau kommt Jesus wieder. Es gibt drei große Richtungen. Die einen sagen, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich wieder. Eine andere Richtung sagt, Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich wieder. Und eine dritte Richtung sagt, es gibt gar kein tausendjähriges Reich. Darauf muss man gar nicht warten. Bei uns in der Aktion Biblik Bern, da haben wir das geregelt und haben gesagt, darüber wollen wir uns nicht streiten, aber unsere generelle Ausrichtung ist, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich wieder. Und jetzt kann man sich trotzdem weiter streiten, weil es gibt drei Positionen drüber. Wann vor dem tausendjährigen Reich? Es gibt nämlich vor der großen Trübsalzeit, während der großen Trübsalzeit oder nach der großen Trübsalzeit, am Ende von der großen Trübsalzeit. Wann kommt Jesus wieder? Und ich möchte euch Mut machen. Setzt euch mal ein bisschen damit auseinander. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil das ist ja auch die Zukunft, die wir erwarten. Eine hoffnungsvolle Zukunft. Das wollen wir nicht aus dem Thema der Angst heraus angehen, sondern aus der Perspektive der Hoffnung. Und da, heute Morgen, das ist einfach zu kurz dafür, sich dafür auseinanderzusetzen. Aber es gibt eine ganz hervorragende Broschüre von der Inner Cube. Das lautet die Entrückung. Wann kommt Jesus wieder? Vor, während oder nach der siebenjährigen Trübsalzeit? Und das sind die wichtigsten Argumente und die wichtigsten Bibelstellen aufgelistet, sehr kurz. Man muss kein dickes Buch lesen, aber da sind die Argumente aufgelistet und da kann man sich seine Meinung dann bilden und auch Verständnis für die anderen haben. Und das ist mir wichtig, dass man auch das Verständnis für die anderen hat, indem man auch die Argumente von Andersdenkenden kennt. Als Paulus den Thessalonichern die Worte über die Wiederkunft Jesu schrieb, schrieb er ihnen nicht: Ich habe euch das jetzt geschrieben, dass ihr genug Diskussionsstoff für die nächsten 10 Jahre habt. Sondern er hat geschrieben: So tröstet nun einander mit diesen Worten. Tröstet einander mit diesen Worten. Und das griechische Wort für trösten kann man auch mit ermahnen oder ermutigen übersetzen. Und genau das möge der Blick auf die Wiederkunft von Jesu bei uns doch auslösen. Trost. Wenn wir Verluste zu ertragen haben, sei es wegen Glaubensgeschwistern, sei es wegen materiellen Gütern oder wegen der Gesundheit, da lasst uns einander trösten. Wir haben eine Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Wir wollen Ermahnung leben. Wenn Jesus wiederkommt, da wird er uns ja als seine weltweite Gemeinde zu allen Zeiten komplett vereinen. Und diese Perspektive ermahnt uns, keine verurteilende Haltung gegenüber anderen Glaubensgeschwistern zu haben. Und sie ermahnt uns, voller Freude auf die Wiederkunft von Jesus zu warten, weil er uns doch erlöst hat durch sein kostbares Blut. Und wo wir in Unreinheit sind, wo wir in Dingen sind, wo noch nicht gut sind, werden wir ermahnt, das zu bereinigen und vors Kreuz zu bringen. Und der Blick auf die Wiederkunft Jesu ermutigt uns. Sie ermutigt uns bei all den Unsicherheiten in dieser Weltzeit. Müssen wir nicht angstgetrieben unser Leben führen, voller Pessimismus, sondern wir dürfen gewiss sein, was uns erwartet. Jesus kommt wieder. Und dafür wollen wir voller Dank und Freude sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du wiederkommst und hilf du uns, genau das zu tun, dass wir uns aufgrund dieser wunderbaren Wahrheit einander trösten, einander ermahnen, aber auch einander ermutigen und so voller Freude und Dank unser Leben führen können. Amen. Diese Broschüre, die lege ich hinten auf. Ich lasse sie da auch liegen. Wer sich die anschauen will, darf das gern tun. Oder wer sie sich mal ausleihen will, kann das auch tun. Einfach dann wieder mitbringen. Man kann sich das auch abfotografieren mit dem Handy und sich dann bestellen.